am 1. Korintherbrief sind wir heute in Kapitel 15 und wollen sehen, was dort geschrieben steht und worauf wir unseren Glauben gründen. Nicht auf Emotionen, nicht auf Visionen, sondern auf das, was Gott ein für alle Mal geoffenbart hat. Und sein Wort ist eine geistliche Kraft. Und deswegen können wir auch nur Gott um Hilfe bitten, um sein Eingreifen, dass wir das verstehen, dass das lebendig wird in unserem Herzen. Lass uns noch einmal beten. Vater im Himmel, danke für deine frohe Botschaft, das Evangelium. Danke, dass du es nicht als Geheimnis behalten hast, sondern du hast es verkündigen lassen. Danke, dass du es geschafft hast, dass Menschen seit diesen vielen Jahren, Jahrhunderten dein Evangelium angenommen haben. Danke, dass du es machst, dass deine Kinder, die Gläubigen, feststehen im Evangelium. Danke, dass du durch das Evangelium gerettet hast und uns auch rettest vor dem, was den Glauben bedroht. Durch das Festhalten an dem Wort. Danke für dein Wort, Vater. Und danke, dass dein Wort eine Person ist. Dein Sohn, der gekommen ist und den wir verkündigen, den auch ich verkündigen will. Und dazu bitte ich um deine große Hilfe. Und bitte schaffe auch Glauben in jedem von uns und lass uns nicht vergeblich glauben. Amen. Nun, wie feiert man christlich Ostern? In einem gleichnamigen Artikel im Internet auf einer evangelischen Seite, da habe ich Folgendes gelesen. Zitat: Wer als Christ richtig Ostern feiern will, richtig in Anführungsstrichen, der geht natürlich in die Kirche. Und zwar, um den vollen Sinn des Festes mitzuerleben, ganze dreimal: am Gründonnerstag, am Karfreitag und in der Nacht zum Ostersonntag. Zitat Ende. Und anschließend wird noch detaillierter ausgeführt, zu welchen Tageszeiten diese Gottesdienste stattfinden und auch welche Programmpunkte in diesen Gottesdiensten dabei sind. Ostern, also ein Fest der vielen Gottesdienste, und schon da hätten wir als Gemeinde schlecht abgeschnitten, denn wir hatten keinen Gottesdienst am Gründonnerstag. Wir haben auch morgens am Karfreitag uns getroffen und die Nacht zum Ostersonntag ist schon vorbei. Aber was bedeutet eigentlich Ostern? Steht das so in der Bibel? Nein, Ostern finden wir nicht in der Bibel, es sei denn, wir vergessen ein R und suchen nach Osten. Dann finden wir viele Bibelstellen und manche denken auch, dass Ostern von Osten kommen kann. Schlägt man Ostern im Lexikon nach, findet man den Hinweis, dass der Name auf eine heidnische Gottheit zurückgeht, der man in dieser Jahreszeit wohl auch ein Fest gefeiert hat. Aber nicht in jeder Sprache lässt Ostern an etwas Heidnisches denken. Das fand ich sehr interessant. Auf Französisch heißt Ostern Pâques, auf Spanisch, der Spanier sagt Pascua und auf Russisch sagt man Pascha. Ist das richtig? Da hört man schon, das klingt wie Passa, das hebräische Pessach-Fest. Und genau das führt uns auch auf die richtige Spur, denn was wir feiern, ist die Erfüllung des hebräischen Passa-Festes, als Gott, der lebendige Gott der Bibel, das Volk der Juden aus ihrer Gefangenschaft in Ägypten erlöst hat und die Erstgeborenen vor dem Tod bewahrt hat durch den Tod eines Passa-Lamms. Ein Lamm, das unschuldig war. Es hatte keinen Götzen angebetet, es hat einfach nur vor sich hingelebt und musste nach einem Jahr sterben, damit der Erstgeborene lebt. Und so ist Passa das Fest, an dem der gekreuzigte Jesus Christus und der Auferstandene das erfüllt hat. Es ist das Fest, dass Jesus als Gottes Passahlamm dieses Passafest erfüllt hat. Und kein Christ muss deswegen mehr Passa feiern. Und kein Christ muss Ostern feiern. Und ehrlich gesagt, drei Gottesdienste sind auch viel zu wenig, um zu würdigen, was geschehen ist, dass Jesus auferstanden ist. Aber Christus ist würdig, dass wir ihn jeden Tag anbeten und gerne auch an diesen deutschen Feiertagen. Deswegen machen wir das auch und nehmen die Gelegenheit wahr, heute uns besonders auf die Auferstehung Jesu Christi zu konzentrieren. Und dafür müssen wir natürlich verstehen, was das bedeutet, und deswegen schlagen wir jetzt 1. Korinther 15 auf. 1. Korinther 15. Und dort wollen wir gemeinsam sehen, drei Gründe, an Ostern Christus zu feiern. Drei Gründe, an Ostern Christus zu feiern. Und der erste Grund lautet die Tatsache der Auferstehung. Und dazu lesen wir unseren Text, ein kurzer Text in 1. Korinther 15, ab Vers 20 bis 22. Gottes Wort sagt: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Soweit der Text. Und in Vers 20, in der ersten Hälfte, sehen wir die Tatsache der Auferstehung. Ja, das sehen wir hier in diesen Worten. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Die Auferstehung, die ruft seit 2000 Jahren viele Fragen hervor. Ist sie plausibel? Ist sie vorstellbar? Ist sie naturwissenschaftlich? Ist sie glaubwürdig? Und dieser klare erste Satz in unserem Predigttext, der beantwortet die einfache Frage: Ist die Auferstehung Jesu passiert? Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Hier haben wir die Tatsache schwarz auf weiß. Hier an der Wand und bei euch in euren Bibeln steht es genauso. Und schauen wir uns das mal genauer an. Wir sehen, wir haben hier ein Verb. Christus ist auferweckt. Und das ist ein Verb, das zeigt eine abgeschlossene Handlung. Eine Handlung in der Vergangenheit, es ist geschehen, das steht fest. Und damit beschreibt es, Christus war wirklich tot. Er ist aus den Toten auferweckt. Das bedeutet, sein Herz hat nicht mehr geschlagen. Sein Kreislauf war zusammengebrochen. Das Gehirn war komplett aus und der Körper war kalt. Doch dann wurde Christus aus den Toten auferweckt. Und hier wird betont, jemand anderes hat ihn auferweckt. Seht ihr das? Er ist auferweckt worden, könnten wir auch hier übersetzen. Wer hat Christus auferweckt? Nun schaut mal in euren Bibeln in 1. Korinther 15, Vers 15. Da steht: Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat. Also hier zeigt schon Paulus, was er verkündigt hat. Gott hat Christus auferweckt. Und so beginnt er auch den Galaterbrief mit den Worten: Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Das heißt, Gott, der Vater, hat Christus auferweckt. Und deswegen steht hier, er ist auferweckt. Also die Tatsache ist, Gott, der Vater, hat Jesus Christus aus den Toten zum Leben erweckt. Und diese Tatsache, die hat noch andauernde Folgen. das ist auch in diesem Verb mit inbegriffen. Diese Folgen, die bleiben bestehen. Wir schauen nicht nur zurück auf ein Ereignis, was passiert ist. Wir erfreuen uns daran, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, sondern das hat andauernde Folgen. Das hat die Welt verändert, um es gelinde zu sagen. Nun, wie war das, als Paulus diesen Satz schrieb? Hat das jeder so schweigend angenommen? Gab es da gar keinen Widerspruch? Oh doch. Und genau deswegen schreibt auch Paulus diesen Satz in diesem Kapitel. Das ganze Kapitel, 1. Korinther 15, ist eine Antwort darauf, dass es da einige gab, inmitten der christlichen Gemeinde, die die Auferstehung geleugnet haben. Und deswegen beginnt auch unser Text mit nun aber. Welchen Widerspruch gab es gegen die Auferstehung Jesu? Das sehen wir in Vers 12, 1. Korinther 15, Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Nun, die Korinther, die hatten eine geringe Sicht vom Körper. Das sehen wir an anderen Stellen in diesem Brief. Und damit waren sie von der Gesellschaft geprägt. Das war das damalige Denken. Man glaubte, der Geist, also das, was man nicht anfassen kann an uns, das ist erhaben und der Körper, das Materielle ist niedrig. Und nach dieser Philosophie ist es natürlich widersinnig, dass jetzt jemand wie Jesus Christus körperlich aufersteht. Dass er wieder einen Körper hat mit Fleisch und Blut. Das ist, entspricht nicht der Philosophie. Wenn doch das Körperlose das Ziel aller Dinge ist. Gestern war ich in einem Museum und dort ging es auch um Buddhismus. Und das war auch da nochmal erklärt, dass im Buddhismus das Ziel ist, dass man wiedergeboren wird und am Ende Erleuchtung, durch die Erleuchtung ins Nirvana geht, ins Nichts und frei ist von jedem Körper. Das finden wir also heute immer noch so. Es glauben immer noch Menschen, sie suchen das Körperlose. Und nach dieser Philosophie ist es widersinnig, zu glauben, Jesus sei wirklich mit Fleisch und Blut auferstanden. Wie ist das heutzutage? Da gibt es auch etliche, die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Warum? Man glaubt nur, was man sieht. Man glaubt nur, was man naturwissenschaftlich beweisen kann. Heutzutage glauben wir sehr viel an die Macht der Technik. Und die hat bisher noch keinen Menschen auferweckt. Und so stehen wir dem selben Widerspruch gegenüber, es gibt auch keine Auferstehung der Toten. Aber was auch immer Menschen sagen, Paulus zeigt den großen Irrtum, nicht an die Auferstehung zu glauben. Und wie macht Paulus das? Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Zum einen macht er das anhand der Logik. Logik in den Versen 12 bis 19. Und das fasse ich euch gerne zusammen. Paulus zeigt nämlich, dass überhaupt Tote auferstehen, das hängt daran, dass der Erste, Jesus Christus, tatsächlich auferstanden ist. Und daran erinnert er sie in Vers 14. Er fragt sie, was habt ihr denn von Anfang an als Evangelium gepredigt bekommen? Und damit wir hier nicht so nur als Zuschauer sitzen, frage ich euch jetzt auch ganz persönlich. Ihr Lieben, die ihr das Evangelium gehört habt, was habt ihr als Evangelium gehört? War in diesem Evangelium die Auferstehung irgendwo mit enthalten? Ich hoffe sehr, dass Christus auferstanden ist am dritten Tag, wie es die Bibel vorhersagte. Das ist der Kern des Evangeliums. Ich habe heute nochmal in der Apostelgeschichte gelesen und man findet es wirklich fast in jedem Kapitel, die Auferstehung Jesu. Petrus stellt sich hin am Pfingsttag und predigt, Christus ist auferstanden. Dann heilen sie den Gelähmten an der schönen Pforte und es entsteht wieder eine Predigtgelegenheit und er verkündigt die Auferstehung der Toten. Sie werden vor den Hohen Rat geführt. Er verkündigt, Christus ist auferstanden. Und so zieht sich das fast durch jedes Kapitel. Das ist der Kern des Evangeliums. Außerdem, die Korinther spricht er an, überlegt mal, was das über mich, Paulus, aussagen würde, wenn Tote nicht auferstehen würden. In Vers 15 sagt er, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden. Ich möchte das gerne auch heute anwenden und sagen, ich stehe hier vor euch und bezeuge, Christus ist auferstanden. Wenn er nicht auferstanden ist, bin ich ein Lügner. Ihr sitzt gerade und hört einem Lügner zu und verschwendet eure Zeit, wenn Tote nicht auferstehen. Das ist sehr, da wird es sehr ernst. Das Schlimmste wäre aber euer ewiges Schicksal. Vers 17. Ohne den auferstandenen Christus seid ihr verdammt. Paulus sagt, so seid ihr noch in euren Sünden. Ihr Lieben, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre jeder von euch, egal ob ihr Jesus glaubt oder nicht, noch in den Sünden. Ihr hättet keine Vergebung von Gott. Ihr würdet die rechtmäßige Strafe erleben für jede Tat, jedes Wort und jeden Gedanken gegen Gottes Gesetz. Ist euch das bewusst? Und nicht nur das, ihr wärt in Trauer ohne Ende. Eure Freunde und Verwandten, die sich unter Schwierigkeiten zu Christus bekehrten, die wären jetzt ganz sicher unter Gottes Zorn. Ja, wir haben das gehört von gläubigen Eltern. Und ihr kennt auch Verwandte oder Vorfahren, gläubige Leute. Und sie wären jetzt in Gottes Zorn. Sie wären jetzt in dieser, ja, schon in Qualen, bevor das endgültige Gericht noch kommt. Das alles wäre so, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und schließlich, wir Christen wären die dümmsten Menschen. Wir leben für das Jenseits, wir leben für das, was noch kommt. Nicht für diese Welt. Wir verzichten auf Spaß in dieser Welt und wir nehmen Verachtung und Feindschaft entgegen dafür, was wir glauben. Und das am Ende für nichts, umsonst. Wir wären hier der dümmste Verein in Panketal, wenn Christus nicht auferstanden ist. Nun, ohne die Tatsache der Auferstehung Jesu wäre das ein einziger Widerspruch, dass wir hier sind. Aber jetzt verstehen wir, warum Paulus sagt, nun aber. Das ist Gottes Aber. Christus ist auferweckt. All das, was ich gesagt habe, könnt ihr durchstreichen. Das alles entspricht nicht den Tatsachen, weil die Tatsache der Auferstehung besteht. Alles andere wäre unlogisch. Das ist also diese erste Argumentation der Logik. Eine Frage an euch Kinder. Gibt es die Sonne, auch wenn wir sie nicht sehen? Ja, da wird genickt. Die Sonne ist nicht zu leugnen, auch wenn wir sie nicht sehen. Wir sehen die Wirkung der Sonne. Wir sehen Wärme, dass es warm ist, auch wenn die Sonne nicht zu sehen ist. Wir sehen, dass Pflanzen wachsen. Wir sehen, dass Leben überhaupt da ist. Und genauso ist es auch mit der Auferstehung Jesu. Wir sehen Jesus nicht hier unter uns. Könnte ich sagen, hier sitzt er, ihr könnt ihn alle anfassen. Nein, er ist nicht zu sehen, aber wir sehen die Wirkung seiner Auferstehung. Wir sehen, dass beständig Männer und Frauen an ihn geglaubt haben und Wir sehen weltweit seine Gemeinde verstreut. Überhaupt, dass es Nachfolger Jesu gibt, ist die Wirkung dessen, dass er vor 2000 Jahren leiblich auferstanden ist. Was denkst du dazu? Vielleicht sagst du, naja, muss das wirklich so sein, dass Christus auferstanden ist, nur weil jetzt die Christen das glauben und predigen? Ist das wirklich zwingend ein Argument? Gute Frage. Und genau deswegen schreibt Paulus die Verse 1 bis 11. Genau deswegen gibt es den Anfang des Kapitels. Wir arbeiten uns gerade rückwärts und wir kommen damit immer tiefer zur Grundlage. Und hier in den Versen 1 bis 11 finden wir den Fels, auf dem die Tatsache der Auferstehung ruht. Paulus schreibt: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und damit formuliert er eine historische Tatsache. Es ist historische Tatsache. Und woher wissen wir das? Nun wissen wir das, weil das Grab Jesu an dem Sonntagmorgen leer war. Nicht nur das. Wir glauben nicht nur, weil das Grab leer war. Auch das ist schon erstaunlich. Wir haben gelesen, da war ein Stein davor, da waren Wachen, die das bewacht haben. Die Jünger waren erschüttert, haben sich versteckt. Aber wir glauben nicht nur wegen dem leeren Grab, ist uns das bewusst. Paulus sagt, wir glauben wegen etwas viel Gewichtigerem, nämlich der auferweckte Jesus ist Menschen erschienen. Das bezeugt Paulus. Achtet mal auf Vers 5, er sagt, und dass er, Christus, dem Kephas erschienen ist. Kephas ist ein anderer Name für Simon Petrus. Und dieser Simon Petrus, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat vor dem Tod Jesu dreimal geleugnet, dass er Jesus kennt. Dieser Kephas, dieser Petrus, hat Jesus gesehen. Er ist ihm erschienen. Aber nicht nur einem Jünger, nein, hier steht in Vers 5, danach den Zwölfen. Die 12 Jünger sind gemeint. Wir verstehen, dass einer von ihnen schon tot war, Selbstmord begangen hat, denn er war ein falscher Jünger, Judas Iskariot. Mindestens zweimal erschien Jesus diesem Kreis der Jünger hinter verschlossenen Türen. Die hatten Angst, die hatten sich verbarrikadiert und Jesus ist ihnen erschienen. Er hat sogar bei ihnen gegessen und getrunken. Hat Fisch gegessen und Honig gegessen und sie haben das miterlebt. Er konnte sogar betastet werden. Thomas, einer seiner Jünger, fasste in seine Wundmale, also in diese Wunden, wo er die Nägel hinterlassen hatten vom Kreuz. Erschien Jesus eigentlich nur privat im Verborgenen? Nein. Schaut in Vers 6, da steht: Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Und Paulus schreibt, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Ja, vermutlich war das beim Missionsbefehl in Galiläa, dort kommen viele zusammen. Und dort waren es also 500 auf einmal. Die passen auch in kein Haus mehr, das heißt, das war öffentlich, als Jesus erschienen ist und gesehen wurde. Und danach erschien er einer besonderen Person. Das lesen wir in Vers 7. Er erschien dem Jakobus. Und damit ist der Halbbruder des Herrn gemeint. Warum ein Halbbruder? Nun, weil Jesus nur eine menschliche Mutter, aber keinen menschlichen Vater hatte. Er ist von der Jungfrau Maria empfangen und geboren worden und Josef, ihr Mann, war nicht beteiligt. Doch nachdem Jesus geboren war, hatte das Ehepaar auch weitere Kinder. Und eins davon war Jakobus. der ist mit Jesus aufgewachsen. Der hatte Jesus als Bruder, aber er hat nicht an ihn geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, obwohl er ihn so innig in der Familie erlebt hat. Und daran sehen wir, dass der Glaube keine Selbstverständlichkeit ist, sondern der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und womöglich hat Jakobus, der Halbbruder Jesu, erst an den Sohn Gottes geglaubt, als er ihn dann als den Auferstandenen gesehen hat. Und so ist er auch dem Jakobus erschienen. Anschließend steht hier in Vers 7, hierauf sämtlichen Aposteln. Wer ist damit gemeint? Nun, wir wissen, dass Jesus weitere Male den 12 Jüngern erschienen ist, aber die wurden ja schon genannt in Vers 5. Und somit ist es gut möglich, dass Paulus hier einen erweiterten Kreis von Jüngern meint, zum Beispiel die 70 Jünger, die ja Jesus ausgesandt hat zu verkündigen. Und Apostel heißt nichts anderes als Gesandte. Also sehen wir hier nochmal, andere Menschen haben Jesus leibhaftig als den Auferstandenen gesehen. Und schließlich zählt sich Paulus auch selbst zu den Augenzeugen der Auferstehung in Vers 8. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Und das ist besonders, weil Jesus erschien über einen Zeitraum von 40 Tagen. Und da war Paulus nicht dabei. Wie konnte er dann dem Paulus erscheinen? Jesus war nämlich nach 40 Tagen ausgehend vom Ölberg bei Jerusalem in den Himmel aufgefahren. Und so konnte ihn keiner mehr als den körperlich Auferstandenen sehen. Aber das war kein Hinderungsgrund für Jesus, dem Paulus sichtbar zu erscheinen. Nachdem Jesus schon wieder in den Himmel aufgefahren war, da erschien er dem Paulus bei dessen Reise nach Damaskus. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5. Als er, Paulus, aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Also hier sehen wir, Paulus hat den Auferstandenen schon nach seiner Himmelfahrt gesehen und deswegen sagt er auch: Er erschien mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Also eigentlich ein schlechtes Timing, in den Dienst von Jesus einzutreten, wenn er gar nicht mehr da ist auf der Erde, aber kein Hinderungsgrund für den Herrn. Und jetzt könnten wir denken, okay, all diese Menschen wussten, dass Jesus wirklich von den Toten auferweckt war. Sie haben ihn als Mensch mit Fleisch und Blut wirklich gesehen. Muss ich denn Jesus auch nicht sehen? Also muss ich ihn nicht auch erst sehen, um dann zu glauben? Und die Antwort ist nein. Dafür gibt es die Verse 3 bis 4, dafür gibt es die Bibel. In 1. Korinther 15, Verse 3 bis 4 heißt es: Denn ich, Paulus, habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ja, die Korinther hatten Jesus auch nicht leibhaftig gesehen. Und Paulus erwartet, dass sie dem Evangelium glauben, weil es überliefert wurde von Paulus. Und weil es mit dem Alten Testament übereinstimmt. Genau deswegen haben wir das Neue Testament. Genau deswegen haben wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und 1. Korinther 15. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt und sein Versprechen damit wahrgemacht. Und das, ihr Lieben, ist die Tatsache, die wir heute feiern und auch jeden Tag. Was ist der zweite Grund, Christus zu feiern? Nun, wir feiern die Premiere der Auferstehung. Und schaut noch einmal in Vers 20. Warum ist es so bedeutsam, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferweckt wurde? Das zeigt uns Paulus in Vers 20 im nächsten Satz. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Die Auferstehung Jesu war eine einzigartige Premiere mit unweigerlichen Folgen. Wie drückt Paulus das aus? Nun, er verwendet ein biblisches Bild. Er sagt, Jesus ist der Erstling der Entschlafenen. Was ist ein Erstling? Das müssen wir jetzt verstehen, um dieses Bild auch richtig zu verstehen. Ein Erstling war entweder ein Kind, ein Tier oder eine Frucht. Als Erstling bezeichnete man den erstgeborenen Sohn einer Familie. 2. Mose 13, 15. Den ersten männlichen Tiernachwuchs eines Muttertiers und die erste Frucht einer Saison. Da haben wir also Kind, Tier und Frucht. Und alle Erstgeburt und alle Erstfrucht ist nach Gottes Gesetz heilig, das heißt, sie gehört Gott ganz besonders. 2. Mose 13, Vers 2. Was sollte mit diesen Erstlingen getan werden? Nun, sie sollten aus Dankbarkeit Gott gegenüber geopfert werden. Früchte und reine Tiere, die wurden auf dem Altar verbrannt. Das war ein Brandopfer für Gott. Unreine Tiere und Menschenkinder, die wurden erlöst und die durften weiterleben. Also kein Menschenopfer, sondern Erlösung. Da gab es einen Preis anstelle des Tieres und des Menschen. Warum sind Erstlinge so wichtig? Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Satz. Erstlinge sind der Vorgeschmack auf das Kommende. Erstlinge sind der Vorgeschmack auf das Kommende. Sie sind ein Vorgeschmack, denn nach einem Kind kommen, so Gott will, noch weitere Kinder. Nach einem Lamm kommen weitere Lämmer. Nach einem Zicklein kommen weitere Zicklein. Nach einem Kalb kommen weitere Kälber. Und nach einer reifen Frucht kommen weitere Früchte. Nun, was bedeutet das für die Auferstehung Jesu? Jetzt können wir das erklären. Genauso ist der auferstandene Jesus Christus die Garantie, dass noch viele weitere von den Toten auferstehen, genauso wie er. Die Premiere versichert, dass wir weitere Auferstehungen wie Jesus sehen. Also Auferstehung mit Fleisch und Blut, wie der Herr Jesus gegessen und getrunken hat, und wie er in den Himmel aufgefahren ist. Das können wir nicht mit unserem Körper. Wie aber hängt das miteinander zusammen? Jesu Auferstehung und die Auferstehung von weiteren Menschen. Das sehen wir in unserem dritten Grund, Ostern zu feiern. Was ist der dritte Grund, Christus zu feiern? Das ist die Rendite der Auferstehung. Nun, was ist eine Rendite? Eine Rendite ist das Ergebnis von einem Einsatz. Also ich setze was ein und ich bekomme einen Ertrag daraus. Und wir fragen, was springt heraus für Gott? Die Rendite ist jetzt nicht unsere Rendite, also wir sollten jetzt nicht unsere Rendite vor Augen haben, sondern Gottes Rendite. Gott hat etwas eingesetzt und er möchte einen Ertrag. Was gewinnt Gott durch die Auferstehung Jesu? Lesen wir noch einmal die Verse 21 bis 22. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Nun, vielleicht klingt das erstmal kompliziert, ist es aber nicht. Wenn wir verstehen, dass diese zwei Menschen, die hier genannt werden, Stellvertreter sind. Zwei Menschen, die Stellvertreter sind. Der erste Stellvertreter reißt alle Menschen in den Tod. Und wer ist das laut Vers 22? Adam. Adam, der erste Mensch. Das lesen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Wisst ihr, Adam ist wie ein Frontkletterer. Einer, der vorangeht und klettert und alle hängen an seinem Seil. Und nehmen wir an, er ist derjenige, der sichert. Und alle hängen an ihm. Keiner hat sich noch zusätzlich sichern können am Feld, sondern er ist derjenige, an dem das Seil hängt. Und Adam stürzt und alle, die an seinem Seil hängen, stürzen mit ihm in den Tod. So ist Adam derjenige, der uns repräsentiert, der uns vorangeht. Gott erlaubte Adam, von allen Bäumen im geschaffenen Garten zu essen. Und er hat eine Frucht verboten, einen Baum. Adam entschied sich, ungehorsam zu sein. Er aß von dem verbotenen Baum und er starb. Er war nicht sofort körperlich tot. Das hat Dieter auch am Freitag erklärt. Er war nicht sofort tot, körperlich tot, sondern geistlich tot. Sofort war die Beziehung zu Gott zerbrochen und Adam, sein Herz, war sofort böse geworden. Und woran erkennen wir das? Nun, daran erkennt man ein böses Herz. Er dachte zuerst an sich selbst. Er verheimlichte seine Schuld. Er machte Gott Vorwürfe. Und er versuchte selbst zu reparieren, was Gott nur heilen kann. Denkt an die Kleider aus Blättern. Vor Gott nicht akzeptabel. Und weil er geistlich gestorben war, deswegen musste Adam auch körperlich sterben. Und das tat er auch. Und den Beweis finden wir in 1. Mose 5, Vers 5. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre. Viel länger, als was wir uns erwarten. Aber auch das hatte ein Ende. Und er starb. Adam war wie der Schiffskapitän, der das Schiff gegen den Eisberg lenkte. Und alle gehen unter. Wer ist alles im Schiff? Alle Menschen, ohne Ausnahme. Das sehen wir in Vers 22, wo es heißt, denn gleich wie in Adam alle sterben. Wer ist alles in Adam? Alle, die natürlicherweise von ihm abstammen. Vielleicht ist dir das noch nicht so häufig bewusst geworden, aber du stammst von Adam ab. Du kommst von ihm. Wir alle kommen von ihm. Adam war der erste Mensch und wir alle stammen von ihm ab. Und das zeigen uns die Stammbäume der Bibel und das zeigen uns die Friedhöfe dieser Erde. Wir müssen alle sterben. Und es brauchte nur einen Menschen, der sündigt und alle sterben. Das ist so schlimm. Nur ein Sünder und Billionen von Menschen leiden darunter. Nur einer, der Gott nicht gehorcht, und alle erleiden den Tod. Da könnten wir doch jetzt auf den Adam zeigen und sagen, er ist der Schuldige, er ist schuld. Aber dieser Finger zeigt auch auf uns. Haben wir es denn besser gemacht? Waren wir zufrieden damit, was Gott uns erlaubt hat? Haben wir Gott gedankt dafür, was wir bekommen haben? haben wir uns immer ferngehalten von dem, was Gott verboten hat. Was verbietet denn Gott? Gott verbietet zu lästern. Gott verbietet, sich den Eltern zu widersetzen. Gott verbietet zu hassen. Gott verbietet zu töten. Gott verbietet Ehe zu brechen. Gott verbietet zu stehlen. Gott verbietet zu leiden und zu lügen. Und Gott verbietet zu neiden. Haben wir uns immer ferngehalten von dem, was Gott verbietet? Wenn wir ehrlich sind, können wir gar nicht aufzählen, wie häufig wir Gott ungehorsam waren. Und wir waren Gott ungehorsam, weil wir dem Gott der Bibel nicht vertraut haben, weil wir ihn nicht geliebt haben. Und deswegen hängen wir alle an dem Seil mit Adam, der vor uns stürzte. Wir sind alle ebenso verdorben wie Adam und wir müssen alle sterben. Es brauchte nur einen Menschen und der Tod kam in die Welt. Aber jetzt kommt das Wunderbare. Weil dieser Grundsatz gilt, durch einen Menschen alle sterben. Deswegen gibt es auch die Kehrseite. Es braucht auch nur einen Menschen, um alles wiederherzustellen. Es braucht nur einen Menschen, die Lösung zu bringen. Es braucht nur einen Menschen, um uns aus dem Tod zu retten. Deswegen schreibt doch Paulus hier in Vers 21, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. So wie es nur einen Präsidenten braucht, um den Krieg zu erklären und alle sind im Krieg, so braucht es auch nur einen Präsidenten, der den Frieden verhandelt und alle sind im Frieden. Wer ist der eine, der die Auferstehung bringt? Das ist der tatsächlich Auferstandene. Der Erstling, der zuerst aus den Toten auferweckt wurde. Wir könnten jetzt fragen, sind nicht schon vorher Menschen lebendig geworden? Wie zum Beispiel in der letzten Bibelstunde die Tochter des Jairus. Die ist ja wieder lebendig geworden, oder? Oder wir denken an den Sohn der Schunemitin, den zweiten Könige und an Lazarus. Ja, ihre Leiche wurde lebendig, um später wieder zu sterben. Aber was an Christus besonders ist und was vorher nie passiert ist, er ist der Erste, der in einem neuen, unsterblichen Körper auferweckt worden ist. Sein Körper war der alte, ganz neu gemacht. Das ist Christus. Paulus schreibt in Vers 22, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Merkt ihr die Zeit hier? Lebendig gemacht werden. Das ist Zukunft. Das kommt noch. Diese Menschen, die hier gemeint sind, die mögen auch sterben. Also ihr Körper stirbt, das Herz hört auf zu schlagen und der Körper wird kalt und wird begraben. Aber sie werden danach auferstehen mit einem unsterblichen Leib. Paulus nennt ihn in Vers 44 einen geistlichen Leib. Und in Vers 53 sagt er, dass er unsterblich ist. Also ein neuer Leib mit völlig neuen Qualitäten. Und wozu werden diese Menschen auferstehen? Vers 24 sagt, um mit Christus zu regieren. Das haben wir vorhin gesungen in dem Lied. Wir werden auferstehen und wir herrschen mit ihm. Doch die Frage ist jetzt noch zum Schluss, wer wird auferstehen? Der Text sagt alle. Wer sind alle? Vers 23 erklärt es so. Es sind alle, die, welche Christus angehören. Wie kann man Christus angehören? Wie kann man zu ihm gehören? Nur durch eine neue Geburt. Das ist logisch. Zu Adam gehören wir durch unsere menschliche Geburt, weil wir von Vater und Mutter kommen. Und Vater und Mutter kommen von Vater und Mutter. Und dann gehen wir zurück bis zu Adam. Alle sterben die von Adam kommen. Zu Christus gehören wir, wenn wir Gott zum Vater haben und durch den Heiligen Geist gezeugt sind, so wie Jesus Christus. Er ist auch durch den Heiligen Geist gezeugt. Wie kann das geschehen? Ja, wie kann das geschehen? Der Apostel Johannes schreibt es in Johannes 1, Verse 12 bis 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt's: die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nur Gott wirkt diese neue Geburt. Und wem? Nicht in allen Menschen ohne Ausnahme, sondern in denen, die Jesus Christus aufnehmen, die Jesus Christus glauben. Nun, die neue Geburt, die kann dir keiner befehlen. Das kannst du nicht tun. Du kannst dich nicht die neue Geburt bewirken. Doch an Christus zu glauben, das ist deine Verantwortung. Das ist Gottes Gebot an dich. Du musst Jesus Christus nach der Bibel kennenlernen. Und dazu brauchst du mehr Zeit als diese Predigt. Das kann ich jetzt nicht zusammenfassen. Ich kann es nur kurz probieren und sagen, Jesus ist der Gekreuzigte. Er starb als der einzig vollkommene Mensch, der einzig gerechte Mensch am Kreuz von Golgatha. Dort hat Gott seinen Sohn stellvertretend für Sünder wie dich und mich bestraft. Jesus ist der Gekreuzigte, Jesus ist der Begrabene, er war wirklich tot und er lag im Grab, wie jeder vor ihm, er war wirklich tot. Und drittens, Jesus ist der Auferstandene, er ist der Erste, der nicht mehr erneut starb, der lebendig wurde, um für immer zu leben, mit einem neuen Leib. In einem neuen Körper. Er ist wirklich Gottes Sohn und er ist der Herr. Ihm wird alles unterworfen und darum warne ich dich, wenn du jetzt nicht Christus als König verehrst, wenn du deine Haltung zu ihm jetzt nicht änderst, dann wirst du auch nach dem Tod wieder lebendig werden. Die Bibel sagt, alle werden aus den Gräbern kommen. Manche zum Leben und manche zum Gericht. Noch ein Vers aus dem Buch meines Namensvetters. In Daniel 12 steht, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir nicht, dass du nach dem Tod lebendig wirst, nur zur Schmach und Schande. Das ist das ewige Gericht, was Gott rechtmäßig verhängt über jeden, der keine Vergebung hat. Und darum bitte Gott heute um Erbarmen. Kehre zu ihm um. Wie? Indem du an Jesus Christus glaubst. Was feiern wir an Ostern? Wir feiern, besser gesagt, das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Wir feiern Jesus Christus. Er ist der Vorkletterer, der uns aus der Felsspalte wieder rausholt. Ja, wir sind alle mit Adam in die Spalte gefallen. Er zieht uns, er ist der Einzige, der oben steht und uns rauszieht. Wir feiern Christus, den Steuermann, der Steuermann des Rettungsbootes, das zu dem gekenterten Schiff fährt und rettet, wer immer die Hand ergreift. Und wir feiern Christus, den Vorkämpfer, der für uns alle den Sieg errungen hat. Für alle, die ihm glauben. Amen. Lass uns ihm danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast. Wir danken dir, dass du den Stachel des Todes gespürt hast, denn du hast unsere Sünde getragen. Wir danken dir, dass du, der du das Gesetz völlig erfüllt hast, du hast den Fluch des Gesetzes für uns erduldet. Wir danken dir dafür, dass jetzt der Tod keine Macht mehr hat über alle, die mit dir verbunden sind. Und wir feiern, dass wir sagen können, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wir kennen nur einen Helden und einen Sieger, und das bist du, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du der Erstling bist. Du bist der rechte Steuermann und du bist der Retter aus dem Sturz. Und du bist der Vorkämpfer, der für alle den Sieg errungen hat. Wir rühmen deinen Sieg über den Satan. Wir rühmen deinen Sieg über unser eigenes Herz, das dich abgelehnt hat und dir widerstanden hat. Du bist der Bezwinger und du bezwingst mit Liebe, nicht mit Gewalt, nicht mit Schwert, sondern wenn wir deine Liebe anschauen, dass du aus Liebe gekommen bist, aus Liebe für uns zu sterben, da wir noch Sünder waren. Hab von Herzen Dank, Jesu, Gekreuzigter und Auferstandener und Herr der Herren, König der Könige. Amen.